Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zusammen am Anfang auf den Predigtext hören, der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 13. Und auch auf diesen Zetteln, wer einen abbekommen hat. Lukas Kapitel 13, 10 bis 21. Und er lehrte an einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zu Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hat, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, mussten sich schämen alle, die gegen ihn gewesen waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Er aber sprach: Wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte, und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich war neulich in der Schweiz im Urlaub und wir waren noch zu einer Hochzeit. Und als die Hochzeit war, an dem Tag, da war der heißeste Tag in der Schweiz, ja, über 35 Grad. Also wer schon mal geheiratet hat oder schon mal bei der Hochzeit war und so eine Hitze erlebt hat, der weiß, das ist unangenehm. Ja, man hat festliche Kleider an und es ist brüllend heiß. Aber wir waren in der Nähe vom Rhein, wo der Rhein sehr sauber und klar ist, und wir haben Pläne geschmiedet. Morgen gehen wir da schön schwimmen, baden in der Strömung, wir kühlen uns ab, wir nutzen das gute Wetter. Und am nächsten Tag waren natürlich 10 Grad kälter und Regen den ganzen Tag, was sich dann noch weiter hingezogen hat. Und da fragt man sich doch, gut, schlechtes Timing vom Wetter her. Ja, also Gott macht Wind und Wetter, und warum hat das Gott jetzt so gemacht? Warum nicht umgedreht? Gott wusste doch, dass wir Hochzeit feiern. Nun, das Wetter ist ja noch so eine Nebensächlichkeit vielleicht, aber es sind ja oft Dinge im Leben, die uns viel mehr bewegen, die viel wichtiger sind, wo wir einfach denken, ja Mensch, müsste Gott jetzt nicht handeln? Oder warum macht das Gott gerade jetzt? Und wir merken ja, unser Zeitplan, das stimmt irgendwie nicht mit Gottes Zeitplan überein. Also wir verstehen nicht, warum, wann Gott wo was macht. Nicht immer, aber oft genug. Und wir stehen dann oft enttäuscht da oder wir ärgern uns sogar darüber. Also ihr merkt, die vor 4 Wochen hier waren, es geht wieder um das Thema Zeit. Ich habe das letzte Mal über Zeit gepredigt. Da ging es um die Zeichen der Zeit. Und heute geht es wieder um Zeit und das Thema, ich habe es versucht zusammenzufassen, Gottes Handeln in der Zeit. Also es geht um Gottes Zeitplan. Der erste Punkt, der lautet: Gott handelt zur rechten Zeit. Gut, das konnten wir uns schon denken, wir sehen jetzt mal, wie das hier in diesem Predigtext deutlich wird. Gott handelt zur rechten Zeit. Also von der Zeit her, wo das jetzt hier spielte, das war der Sabbat. Also der Sonntag der Juden, der Feiertag in der Woche. Und Jesus befand sich immer noch auf seiner Reise von Galiläa nach Jerusalem. Und er war mal wieder in einer Synagoge und er lehrte. Übrigens war das wahrscheinlich das letzte Mal, dass er in einer Synagoge war. Danach wird nicht mehr berichtet, dass er in einer Synagoge war. Und wahrscheinlich war das aufgrund dieser Geschichte hier. Es hatte keinen richtigen Sinn mehr, in Synagogen zu gehen. Aber gut, jetzt war er in der Synagoge erlernt und er bemerkte da, dass da eine kranke, eine verkrümmte Frau mit in der Synagoge war. Und er geht auf die Frau zu und heilt die Frau. Und das Interessante ist, die Frau, die hat nicht darum gebeten, geheilt zu werden. Die Frau, da wird auch nicht berichtet, dass sie besonders gläubig war, dass sie irgendwie Jesus-Fan war, ihm schon folgte. Nichts. Sondern Jesus wendet sich ihr zu, bedingungslos und ohne zu fragen. Und er geht wirklich auf sie zu, er ruft sie zu sich, er legt seine Hände auf sie und er zeigt ihr seine persönliche Anteilnahme. Er möchte wirklich sie jetzt heilen. Er möchte sich ihr zuwenden. Es geht ja nicht um irgendeinen Show-Effekt oder sonst was. Und das Erste, was die Frau dann macht, ist, sie preist Gott. Und im Lichte der letzten Predigt können wir wieder sagen, das ist ein Zeichen der Zeit. Jesus heilt diese Frau. Das ist ein Zeichen dieser Zeit, die mit Jesus angebrochen ist. Ja, Halleluja, Amen. Aber wir können noch nicht Amen sagen, denn die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Denn der Pastor oder der Synagogenversteher dieser Synagoge, der wollte auch noch was dazu sagen. Und dass das nicht immer gut ist, das werden wir jetzt merken. Da antwortete der Vorsteher, Vers 14 der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Gut, auch diese Reaktion war ja zu erwarten. Synagoge, Sabbat, Jesus, Heilung, Reaktion, kritische Reaktion der religiösen Oberschicht. Ja, das kommt immer zusammen. Aber was interessant an dieser Geschichte ist, dass der Synagogenvorsteher nicht Jesus direkt anspricht. Ja, er bittet erst recht nicht Jesus darum, lass uns vielleicht mal unter 4 Augen über der Bibel darüber reden, was jetzt hier das Richtige gewesen wäre. Sondern er richtet sich gleich an die Menge, an alle Besucher. Und er greift somit vor allen Leuten ganz offiziell, ganz offen Jesus an. Und das ist interessant, wie er das macht. Er verweist auf das Sabbatgesetz. Und er ermahnt die Leute, dass sie eben nicht am Sabbat zur Heilung kommen. Denn heilen ist Arbeit, ja, und Arbeit ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus hat ja seine Hände aufgelegt. Das ist gegen die Vorschrift. Das geht nicht. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, die Frau zu heilen. Nun, und auch das konnten wir erwarten, Jesus setzt sich jetzt nicht eingeschüchtert hin, sondern Jesus richtet jetzt ein sehr deutliches Wort gegen diesen Synagogenvorsteher und auch gegen seine Unterstützer. Ihr Heuchler. Also es ist immer so der, im Prinzip diese Anklage, die man ja als Christ nicht gerne hört, ja, ihr Heuchler. Das ist so das, was oftmals die Anklage ist. Und wie wir gemerkt haben, die Jesus immer wieder gerade gegen die Pharisäer richtet, gegen religiöse Leute, ihr Heuchler. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zu Tränke? Sollte dann nicht doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Die Frau war 18 Jahre lang gebunden. Sie war gekrümmt. Sie war geplagt. Sie war sicherlich durch ihre Krankheit irgendwie an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie war eine Außenseiterin. Aber sie war doch eine Tochter Abrahams. Sie gehörte zu denen Gottes Verheißung gegeben worden. Verheißung des Segens, der Befreiung und der Heilung. Jesus sagt, 18 Jahre lang war sie gebunden. Wir sollten keinen Tag länger warten, um ihr zu helfen, um sie zu befreien. Der Synagogenvorsteher sagt, Moment mal, sie war jetzt 18 Jahre lang gebunden, jetzt können wir auch noch einen Tag länger warten. Ist ja nicht so, dass sie heute Abend sterben würde. Also dem Synagogenvorsteher waren die Gesetze, und das waren zum größten Teil seine selbstgemachten Gesetze, das werden wir jetzt gleich sehen, wichtiger als diese leidende Frau. Wir können es anders sagen, ihm war seine Gesetzlichkeit wichtiger als Gottes Verheißung. Gott hat verheißen. Ja, Moment mal, wir müssen uns erstmal an die Vorschriften halten. Nun, Jesus hat viel von der besonderen Zeit geredet, die mit ihm angebrochen ist. Er hat hier wiederum ein Zeichen dieser Zeit gegeben. Aber anstatt dieses Zeichen anzuerkennen, anstatt sich zu freuen, Gott zu loben und zu danken, da kritisiert dieser Mann Jesus, weil er irgendwelche Vorschriften nicht eingehalten hat. Und wie das bei religiösen Menschen so ist, seine Kritik, die klingt sehr fromm, sehr biblisch. Aber stellen wir uns jetzt mal die Situation dort vor. Bei allem frommen Klang dieses Synagogenvorstehers. Gott hat hier eindeutig durch Jesus ein Wunder gewirkt. Die Frau war gebunden durch Satan. Das wird mehrmals betont, dass sie nicht einfach nur krank war, sondern dass diese Krankheit durch einen dämonischen Geist gewirkt wurde. Und es konnte nur Gott diese Frau befreien und heilen. Also Gott war am Handeln. Nun, es war Sabbat, es war der Tag Gottes, es war der Tag des Herrn. Das passt schon irgendwie zusammen, könnte man meinen. Aber der Synagogenvorsteher, der hält diesem Handeln Gottes das Gesetz Gottes entgegen. Liebe Leute, hier ist eine Heilung geschehen, aber ich muss euch darüber unterrichten, dass Gott ja einen Fehler gemacht hat. Gott hat gegen sein eigenes Gesetz verstoßen. Und ich bitte euch, dass ihr das bitte nicht macht. Seid besser als Gott, seid frömmer als Gott. Kommt bitte nicht am Sabbat, um euch heilen zu lassen. Also, frömmer als Gott, irgendwie, spätestens da müsste der Synagogenvorsteher mal überlegen, gut, könnte es sein, dass meine Auslegung des Gesetzes nicht richtig ist? Könnte es sein, dass ich irgendwie Gottes Gesetz falsch verstanden habe? Könnte es sein, dass ich den Sabbat irgendwie falsch verstanden habe? Aber wisst ihr, das ist genau das, was Religion macht, im Gegensatz zu wahren Glauben. Religion versucht einfach noch ein bisschen frömmer zu sein als Gott. Noch ein bisschen besser zu sein als Gott. Gott, du willst uns durch deine Gnade helfen? Ja, ist ja schön und gut, aber wir schaffen das schon. Wir werden es schon würdig erweisen. Und der Hintergrund für diese religiöse Kritik, und jetzt kommen wir dazu, das war nicht das biblische Sabbatgebot, natürlich irgendwie schon, auch dazu kommen wir noch, aber es waren erstmal die vielen Extragebote, welche die Pharisäer aufgestellt hatten, damit sie auf alle Fälle das biblische Sabbatgebot einhalten können. Und nach diesen Extrageboten, da wurde genau festgelegt, was man am Sabbat tun darf und was nicht. Und seine Tiere tränken am Sabbat, das war erlaubt. Und darauf geht Jesus hier ein. Und es ist nicht so, dass sich Jesus nicht um die Tiere kümmert. Im Gegenteil. Aber er sagt, wenn man am Sabbat für die Tiere sorgen durfte, ja, um wie viel mehr sollte man sich dann um diese Frau sorgen? Wenn man am Sabbat Tiere, die nur für ein paar Stunden irgendwo angebunden sind, lösen durfte, um sie zur Tränke zu führen, um wie viel mehr sollte man diese Frau lösen, die 18 Jahre vom Satan gebunden war? Nun, was die Pharisäer hier machen, oder nochmal anders. Was ich erstmal darauf hinweisen wollte, ist einfach die Art und Weise, wie Jesus hier mit den Pharisäern spricht. Bevor wir zum Sabbat kommen und uns anschauen, was der Sabbat ist. Jesus macht das nämlich ganz geschickt. Wir hatten uns in der Bibelstunde ein paar Stunden lang über Apologetik, über Verteidigung des Glaubens unterhalten. Wie können wir unseren Glauben verteidigen, wenn wir angegriffen werden? Wenn andere Systeme sagen, ja, auf uns zukommen und sagen, das, was ihr denkt, das ist einfach nur schlecht oder total falsch. Wie können wir unseren Glauben verteidigen? Schaut, wie Jesus das macht. Er geht in das System des Pharisäers, in das Glaubenssystem des Pharisäers. Er geht sozusagen in die Gesetzlichkeit rein und widerlegt den Pharisäer mit seinen eigenen Gesetzen. Er fängt jetzt nicht im ersten Schritt an zu sagen, naja, pass mal auf, aber die Bibel sagt so und so. Sondern er geht in die Gesetzlichkeit des Pharisäers und nimmt seine eigenen Gesetze und zeigt ihnen damit, wie falsch das ist, wie schlecht das ist, wie heuchlerisch das ist. Und tatsächlich lesen wir ja, die waren alle beschämt. Wir mussten feststellen, irgendwie ein Fehler in unserer Gesetzlichkeit. Aber gut, jetzt schauen wir uns doch nochmal das Sabbatgesetz an. Denn der Pharisäer beruft sich ja auf das Sabbatgesetz. Und dann wollen wir mal fragen, was ist denn eigentlich der Sabbat? Wozu war er da? Klar, wir kennen die Geschichte. Gott schuf in 6 Tagen die Erde und am 7. Tag ruhte er und das war der Sabbat. Und darum sagt er dann später sein Volk in den 10 Geboten, dass der Sabbat der Tag des Herrn ist und darum sollen sie auch nicht arbeiten, sondern sie sollen den Tag für den Herrn in Anbetung nutzen. Nun, die Pharisäer waren nun sehr darauf erpicht, dieses Gesetz einzuhalten. Das ist auch verständlich, denn der Sabbat wurde viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht eingehalten. Immer wieder kam es zum Verstoß gegen das Sabbatgebot und das Volk musste letztendlich in die Gefangenschaft gehen, weil sie gerade auch dieses Gebot nicht ernst nahmen. Also für die Pharisäer war klar, gut, wir müssen Gottes Gebot halten, wir müssen das Sabbatgebot halten. Aber sie haben das jetzt so gemacht, stellt euch mal eine schöne grüne Wiese vor und die ist dafür da, damit auch Kinder spielen können. Aber weil neben der Wiese eine stark befahrene Straße vorbeigeht, bauen wir einen Zaun um die Wiese und sagen den Kindern, hier, bitte spielt auf der Wiese, der Zaun ist der Schutzzaun. Aber jetzt, nach einer Weile, kommt jemand und sagt, das ist nicht schlecht, wir haben ja die Wiese und hier ist diese gefährliche Straße, wir haben diesen Zaun, aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir noch einen Zaun bauen und ein bisschen höher, falls was passiert. Ja? Und nach einer Weile kommt doch jemand und sagt, jetzt haben wir schon 2 Zäune, das ist nicht schlecht, aber hey, lasst uns mal noch einen 3. Zaun bauen und auch noch ein Stück höher, dann sind wir einfach noch sicherer. Und so geht das weiter und weiter und irgendwann ist diese schöne, riesige, grüne Spielfläche keine Spielfläche mehr, sondern ein Gefängnis. Und früher oder später werden die Kinder oder die Leute dort ausbrechen und alle Zäune niederreißen. Also der Sabbat war der Tag des Herrn. Jesus macht ja deutlich, dass diese Frau vom Teufel gebunden ist und darum gerade der Sabbat, der Tag des Herrn, der beste Tag, die beste Zeit war, die rechte Zeit war, um sie davon zu befreien. Ja, wir sollen uns am Sabbat nach Gott ausstrecken. Gott will uns sich nahen am Sabbat. Nun, das ist die gute Zeit, um Menschen vom Teufel zu befreien und mit Gott zusammenzubringen. Vers 16, sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Gerade der Sabbattag ist der ideale Tag. Und als er das sagte, mussten sich schämen alle, die gegen ihn gewesen waren und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Also Gott handelt zur rechten Zeit. Das wird hier deutlich. Und bevor wir jetzt weitergehen und uns die Verbindung mit den Gleichnissen über das Reich Gottes ansehen, wollen wir diesen Text mit unserem Leben verbinden. Und ich denke, es gibt hier 3 Personen oder 3 Personengruppen, mit denen sich der ein oder andere oder mit denen wir uns identifizieren können, sollen oder vielleicht auch nicht. Die erste, das ist natürlich die Frau. Manch einer von uns, dem geht es vielleicht wie dieser Frau, er ist gebunden. Durch eine Krankheit, gebunden durch eine Sünde, von der er nicht loskommt. Er ist verstrickt in eine Sache. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dir hier zusprechen, Jesus wendet sich dir zu. Er will dir helfen und er kann dich befreien, er kann dich heilen. Und deshalb vertraue auf ihn und bete zu ihm. Und wenn er es nicht gleich so macht, wie du es dir erhoffst, dann denk daran, er wird das nach seinem Zeitplan machen. Er wird nach seinem perfekten Zeitplan in deinem Leben wirken. Der zweite, der hier, mit dem wir uns vielleicht vergleichen können, das ist der Vorsteher, der Synagogenvorsteher. Manch einer von uns ist vielleicht in seiner Position. Ich denke gerade, Älteste, Pastoren, Theologen sind vielleicht gerade in dieser Gefahr. Da handelt Gott. Man könnte sich mitfreuen, aber man sucht irgendwie doch lieber erstmal das Problem an der Sache. Ja, warum sind die hier so gesegnet in dieser anderen Gemeinde, bei dieser Musik? muss da irgendwo ein Haken dran sein. Warum sind die so liebevoll und gastfreundlich in dieser christlichen Familie, bei der Predigt, die ständig hören? Kann doch nicht, muss da irgendwas sein. Also man sucht irgendwo das Problem. Und das ist jetzt nicht ein Aufruf, dass wir nichts mehr hinterfragen sollen oder dass wir selber keine klare Position vertreten dürfen. Aber wenn Gott irgendwo am Handeln ist, wenn Gott irgendwo segnet, dann sollen wir uns erstmal mitfreuen. Und das führt uns zu diesem dritten Gruppe, nämlich das sich freuende Volk. Das Volk sieht die Heilung, es hört die Worte Jesu und es freut sich. Es freut sich über das, was geschehen ist. Es freut sich über Jesus. In der Bibelstunde letzten Mittwoch haben wir uns mal das Thema Freude angesehen. Haben mal gefragt, ja, was ist eigentlich Freude? Was ist denn biblische Freude? Und wir sind dann dahin gekommen, dass es bedeutet, dass man Anteil nimmt an der himmlischen Welt. Anteil an Gott hat. Dass man auf Gott vertraut, in welcher Situation auch immer. Also diese Menschen hier, die sehen, dass Gott am Handeln ist durch Jesus. Und sie freuen sich darüber. Sie nehmen dadurch Anteil an Gottes Handeln. Und wer dasteht und nur kritisiert, nur die Fehler suchen will, oder wer passiv dasteht und sagt, es geht mich alles nicht an, der verweigert sich im Prinzip dieser Anteilnahme. Wer sich mitfreut, der nimmt Anteil an Gottes Handeln. Gott handelt zur rechten Zeit. Das war der erste Punkt. Und jetzt kommt die spannende Frage, gut, was haben jetzt die folgenden Gleichnisse über das Senfkorn und dem Sauerteig damit zu tun? Der Text macht deutlich, dass es zusammengehört. Ja? Jesus hat diese Worte in der Synagoge zu diesen Leuten nach der Diskussion mit dem Synagogenvorsteher gesprochen. Also irgendwie müssen sie zusammenhängen. Und ich denke, dass der Zusammenhang wiederum mit dem Thema Zeit zu tun hat. Das Reich Gottes kam zu einer bestimmten Zeit, nämlich als Jesus kam, als die Zeit erfüllt war. Aber das Reich Gottes war mit Jesu Kommen, mit den Zeichen dieser Zeit noch nicht vollständig da, sondern das war erst der Anfang. Und so kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich Gleichnisse, die Gleichnisse von der Ausbreitung des Reiches Gottes. Vielleicht haben einige Leute damals auf die Zeichen von Jesus, welche diese neue Zeit anzeigten, etwas ernüchtert reagiert. Gut, ja, hier eine Heilung, Jesus hat die Frau gesund gemacht, Jesus hat den Lahmen geheilt, Jesus hat den Geist ausgetrieben, das ist toll, aber wenn das die neue Zeit sein soll, wenn das das Reich Gottes sein soll, wenn das alles gewesen sein soll, dass hier in kleinen Kleckersdorf eine gekrümmte Frau geheilt wird, da habe ich mir schon ein bisschen mehr vom Reich Gottes vorgestellt. Der Reich Gottes, das muss doch irgendwie mächtig, weltweit, herrlich sein. Und Jesus macht hier nun zwei Dinge deutlich. Erstens, das ist erst der Anfang. Und zweitens, das Reich Gottes wird anders sein, als ihr es euch vorstellt. Ja, tatsächlich, das ist erst der Anfang. Es wird wachsen. Aber es wird anders sein, als ihr es euch vorstellt. Er sprach aber, Vers 18, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte und es wuchs und wurde ein Baum und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Nun, wenn unsere Gemüsegärtner, wenn sie freie Fläche haben, Senfsaat ausstreuen, damit Gründung entsteht, können sich das jetzt schlecht vorstellen, was Jesus hier meint, aber es gibt noch mehr Senfarten als das, was wir bei uns im Gemüsegarten streuen. Jesus spricht hier von einem Baum, in den sogar Vögel nisten können, also hat er entweder den Salvadora persica, das ist der Zahnbürstenbaum, oder auch Senfbaum im Blick, der wird immer bis zu 6 Meter hoch, oder Sinapis nigra, den nennt man auch schwarzer Senf. Das müsst ihr euch übrigens alles merken. Nee. Aber immerhin, der war bis zu 2 Meter hoch. Welche Pflanze er jetzt genau meinte, okay, das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist das Wachstum, ja, der Kontrast. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Anfang und wir haben ein ziemlich großes Endergebnis. Und genauso ist das Reich Gottes. Es ist ein kleiner Anfang, aber es wird ein ziemlich großes, gewaltiges Endergebnis sein. Nun, soweit so gut. Aber eine Sache ist hier dennoch verwunderlich. Warum verwendet Jesus für sein Gottesreichsgleichnis eine Senfpflanze? Viele überlegen ja, wie ist das mit dem Senfkorn gemeint und so weiter und so fort, aber die Frage ist eigentlich, warum überhaupt eine Senfpflanze? Warum nicht ein stattlicher Zedernbaum? Schauen wir mal ins Alte Testament, wenn da ein König beschrieben wird oder eine Macht, ein Reich, ja, dann wird natürlich das mit einem Zedernbaum verglichen. Großer, stattlicher Baum. Nun, warum macht Jesus das nicht? Nun, ich denke, er bringt hier absichtlich ein Element hinein, was keiner erwartet. Was sehr überraschend ist. Und gerade dadurch will er den Zuhörern den entscheidenden Punkt deutlich machen. Das Reich Gottes kommt eben nicht so, wie ihr es euch vorstellt. Sondern es wird eine überraschend andere Form einnehmen. Das Reich Gottes wird nicht mit geografischen Grenzen und einer Armee und Steuern und politischer Macht sich definieren. Es wird nicht durch militärische Mittel wachsen und sich durch militärische Mittel seine Macht ausüben. Es wird anders sein. Und Jesus geht auf diese andere Art des Reiches Gottes in diesem nächsten Gleichnis noch genauer ein. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen, Vers 20? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Auch in diesem Gleichnis wird erstmal das Grundprinzip deutlich, von klein zu groß. Eine kleine Menge Sauerteig, und das ist ein halber Zentner, da können wir also alle Wochen lang davon zehren. Es wird sehr, sehr groß. Aber eben darüber hinaus zeigt Jesus jetzt eine Besonderheit des Wesens des Reiches Gottes. Nämlich, das Wachstum wird verborgen sein, es wird versteckt sein. Gut, was meint Jesus jetzt damit konkret? Wie wächst jetzt sein Reich? Da, wo große Zeichen geschehen? Ja, so hat es begonnen, tatsächlich. Wir haben es hier gehört. Aber die Ausbreitung seines Reiches wird eben auf verborgene Art und Weise geschehen. Jesu Reich ist kein Reich von dieser Welt, das haben wir heute in der Lesung gehört. Es ist kein Reich von dieser Welt, es ist nicht so wie die Reiche in dieser Welt. Er ist nicht gekommen, um einen politischen Umsturz anzuregen. Er ist gekommen, um in das Reich des Teufels einzudringen. Er ist nicht gekommen, um diese Frau nur äußerlich gesund zu machen. Er ist gekommen, um sie von der Bindung des Satans zu lösen. Es geht hier um diesen kosmischen Kampf zwischen Gott und dem Teufel, zwischen Gut und Böse. Und Gottes Reich wächst eben dort, wo Menschen aus der Gefangenschaft des Teufels, aus der Gefangenschaft der Sünde herausgerissen werden. Nicht, wo Menschen aus der Gefangenschaft einer menschlichen Diktatur herausgerissen werden. Schön, wenn das passiert, aber Gottes Reich wächst erst dort, wenn diese Menschen aus der Gefangenschaft des Teufels herausgerissen werden. Es wächst dort, wo Menschen beginnen, an Jesus Christus zu glauben, an den König zu glauben. Und wenn sie diesen wahren König und Retter annehmen. Also das Reich Gottes hat was mit dem König des Reiches zu tun. Überall, wo der König des Reiches ist, da ist das Reich Gottes. Und wenn wir an Christus glauben, dann ist Christus in uns. Er regiert in uns. Und dann ist in uns das Reich Gottes. Und dieses Reich breitet sich unaufhaltsam aus in der ganzen Welt, wie ein Sauerteig. Wenn man ihn einmal ins Mehl getan hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Das wird sich ausbreiten. Und zwar so lange, bis der ganze Teig durchsäuert ist. Gut, auch diese Gleichnisse wollen wir jetzt auf unser Leben, auf unsere Situation anwenden. Und wie ich schon sagte, die Anwendung hat ziemlich viel mit Zeit zu tun. Wir haben oft einen anderen Zeitplan als Gott. Ja, musste Gott nicht schon längst eingegriffen haben? Wo bleibt Gott? Warum handelt Gott so langsam, so zögerlich in meinem Glaubensleben? Warum geht es da nicht zügiger voran? Warum kann ich nicht größere Glaubensschritte machen? Steht nicht in der Bibel, die Zeit ist erfüllt und Christus kam, um uns zu befreien? Nun, die Zeit, die war erfüllt und Christus, der König, ist gekommen. Aber sein Reich kommt eben nicht auf einen Schlag überall, sondern es sollte Stück für Stück wachsen und es wächst immer noch Stück für Stück. Das ist in der großen Kirchengeschichte so. Das können wir da sehr gut sehen. Jesus, der hatte ein paar Jünger, 12 sehr wankelmütige Männer. Wir haben uns die Jünger mal genauer angesehen. Wir haben gesehen, diese Jünger, über die wird in den Evangelien eigentlich meistens nur berichtet, was sie alles falsch gemacht haben. Ja, die sind von einem Fettnäpfchen ins nächste gegangen. Aber diesen Jüngern hat er die Aufgabe gegeben, sein Reich auszubreiten. Und heute beten weltweit Millionen von Menschen Christus an. Und nicht nur das, sie leiden für Christus. Ja, sie gehen sogar in den Tod für Christus, wenn es sein muss. Aber es ist nicht nur in der großen Kirchengeschichte so, sondern es ist auch in unserem persönlichen Glaubensleben so. Wir kommen zum Glauben, wir werden wiedergeboren durch Gottes Gnade. Aber dann sind wir doch nicht mit einem Schlag die großen Glaubenshelden, die sich da in Hebräer 11 mit einreihen können, sondern wir sind Glaubensbabys. Ja, wir brauchen Milch, wir brauchen die Milch des Evangeliums, wir müssen wachsen im Glauben, wir müssen reifen. Und das hat seinen Sinn, das macht Gott nicht, um uns ein bisschen hinzuhalten, sondern gerade durch dieses Wachstum Stück für Stück sollen wir uns bewähren. Wir sollen reifen, wir sollen lernen, auf Gott zu vertrauen, wir sollen in uns in Geduld üben. Darum geht es, unser Glauben wächst, wenn wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Und das lernt man eben nicht, wenn man sofort überall nur noch der Glaubensheld ist, alles immer sofort passiert, was man sich erbeten hat von Gott, sondern wenn es eben mal nicht passiert, wenn man dann hingehalten wird und wenn man merkt, okay, jetzt kommt eine harte Situation, aber ich vertraue trotzdem auf Gott. Warum? Weil ich weiß, Gott hat mir seine Verheißung gegeben und Gott wirkt. Und es wird wachsen. Also die große Kirchengeschichte, aber auch im persönlichen Leben und auch in unserer Gemeinde, in jeder Gemeinde, im Gemeindebau. Auch da gilt dieses Prinzip vom Wachstum, vom Reifen Stück für Stück. Und wenn es uns zu langsam ist, wenn wir Angst bekommen, dass Gott nicht rechtzeitig zur Sache kommen sollte, dann müssen wir darauf schauen, was Gott schon alles zum rechten Zeitpunkt gewirkt hat. Alles, was in der Bibel steht, passiert immer zum richtigen Zeitpunkt. Das ist interessant. Wir lesen da nie, Gott kam ziemlich spät, es hat gerade noch geklappt, aber es wäre besser, wenn er früher da gewesen wäre. Sondern es ist immer, wenn die Zeit erfüllt ist. Und dann müssen wir auf sein Wort vertrauen, nämlich dem Wort von dem Reich Gottes, was sich ausbreiten wird wie ein Sauerteig. Und das breitet sich aus, das wirkt, das wächst und es wird zu seinem Ziel kommen. Und es wird genau dann geschehen, wenn Gott es will, dass es geschieht. Das heißt, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und wisst ihr, das ist ein Trost für uns. Aber das ist keine Entschuldigung für uns, jetzt passiv zu werden. Okay? Ich setze am Abend den Sauerteig an und dann lege ich mich hin, 12 Stunden schlafen und dann ist er fertig. Nein. Davor hat Jesus gleich dies erwähnt vom untreuen Verwalter und vom treuen Verwalter. Und er hat deutlich gemacht, dass wir bereit sein sollen, ihm zu folgen, dass wir bereit sein sollen zum Dienen. Und dass wir bereit sind zum Dienen, wenn wir dienen. Also Gott hat deutlich gemacht, wisst ihr was? Ja, mein Reich wächst und ich baue mein Reich. Es geschieht durch meine Gnade, aber ich baue es durch euch. Ihr seid der Sauerteig, ihr seid die Senfpflanze. Ihr seid nicht die, die den Ansatz machen und dann irgendwo hingehen. Ihr seid der Sauerteig. Und darum soll alles in unserem Leben letztlich seinem Reich dienen. Und diese beiden Seiten, dass Gott es ist, der es schenkt, der es wirkt, der es Wachstum gibt und dass wir dennoch aktiv daran beteiligt sind, die fasst Jesus wunderbar in diesem Vers zusammen. Trachtet vielmehr nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Wir sollen aktiv sein. So wird euch das alles, wir könnten sagen, zum rechten Zeitpunkt durch Gottes Gnade hinzugefügt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zugefügt, zufallen. Damit bin ich am Ende meiner Predigt, aber ich möchte jetzt doch nochmal die letzte Predigt und die Predigt und auch noch die davor zusammenfassen, weil es ziemlich viel vorkam zum Thema Zeit. Und was wir dort gehört haben, das war sicherlich besonders in Bezug auf Jesus und wie Gott durch Jesus in der Zeit wirkt und wie Gott durch Jesus das Heil schenkt. Aber ich denke, wir können diese Lektion darin etwas verallgemeinern. Nämlich, für uns und unseren Umgang mit Zeit. Und wie stehen wir der Zeit und Gottes Zeitplan gegenüber? Ich habe 5 Punkte zusammengestellt, sehr kurz, einfach nochmal, um das zusammenzufassen. Das erste ist, Gott hat einen Heilsplan. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Gott hat einen Heilsplan. Also die Zeit plätschert nicht einfach so dahin, sondern Gott hat einen Zeitplan. Und das ist bei Gott eben der Heilsplan. Also es ist nicht einfach nur die Weltgeschichte, die wir erleben, sondern es ist die Heilsgeschichte. Alles in der Welt hat damit zu tun. Das ist das Erste. Das Zweite, Christus ist das prägende Zeichen der Zeit. Also das prägende Zeichen für unsere Zeit und für unser Handeln und dafür, wie wir die Zeichen der Zeit, wie wir unsere Zeit beurteilen und wie wir in unserer Zeit handeln, das ist und bleibt Christus. Das sind nicht irgendwelche Krisen, die wir heute erleben, sondern das ist das, was Christus getan hat. Der dritte Punkt, Gott handelt stets zum rechten Zeitpunkt. Das heißt, Gottes Zeitplan ist immer besser als mein Zeitplan. Und wenn es noch so heiß ist zur Hochzeit, es ist sicherlich besser, weil es Gottes Zeitplan ist. Und ich denke, es geht nicht immer nur in diesem Thema um Befreiung, um Heilung, dass man irgendwie aus einer Sünde herauskommt, das ist schön und auch da hat Gott seinen Zeitplan, sondern diese Regeln müssen wir allgemein anwenden. Geht es um Freundschaft, um Partnerschaft? Geht es um Verlobung? Geht es um Heirat? Das sind unheimlich wichtige Themen, wo es um Gottes Zeitplan geht. Geht es um, wann gründe ich eine Familie? Oder welche Arbeit nehme ich wann? Oder ziehe ich um? Oder wechsle ich die Gemeinde? Das sind Dinge, die mit Gottes Zeitplan zu tun haben, wo ich auf Gott achten muss. Viertens, die Auswirkungen von Gottes Handeln haben ein stetiges Wachstum, ein stetiges Reifen zur Folge und kommen selten mit einem Schlag. Also manchmal ist es so, dass mit einem Schlag etwas kommt. Das ist so. Gott macht das. Aber meistens ist es so, dass die Auswirkungen von Gottes Handeln Stück für Stück sich auswirken. Gott wirkt, Gott handelt und Gott ist nicht kraftlos oder zu spät oder zu langsam. Aber Gott handelt in der Geschichte und auch im Leben einzelner Christen kontinuierlich. Das ist ein Wachstumsprozess. Wir müssen reifen, wir müssen Geduld lernen. Wir müssen lernen, auf Gott zu hören und auf seinem Handeln zu achten. Und der fünfte Punkt, und das ist jetzt hier die logische Folge, wir sind bereit für Gottes Handeln, wenn wir ihm aktiv folgen. Ja, nicht, wenn wir passiv daneben stehen und warten, was wird Gott machen, sondern wenn wir ihm aktiv folgen, wenn wir ihm dienen. Also Gott hat einen Zeitplan, Christus ist das Zeichen der Zeit, Gott handelt stets zum rechten Zeitpunkt, die Auswirkungen von Gottes Handeln haben ein stetiges Wachstum zur Folge und wir sind bereit für Gottes Handeln, wenn wir ihm aktiv nachfolgen. Amen. Möge der Herr diese Worte segnen. Amen. Wir wollen jetzt zusammen singen, passend zu dem Text. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, das ist die Nummer 527.